Stammtisch.
Der Podcast vom RefLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen
und sie auch mal verändern.
RefLab.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Stammtisch. Mein Name ist Felix Reich, neben mir sitzt der Luca Zakei und bei uns zu Gast ist Eva Ebel. Eva Ebel ist Direktorin vom Gymnasium Unterstrasse und Dozentin für Religionen, Kulturen und Ethik. Und sie ist heute zu Gast bei uns, weil wir wollen über Chancengerechtigkeit im Bildungswesen reden und ganz konkret über ein Programm, wo nichts mit Kunst zu tun hat und trotzdem so tönt, nämlich Chagall. Eva, erklär uns doch gerade zum Anfang, was ist das? Was hat es mit dem Programm auf sich?
Danke, dass ich über unser Programm berichten darf. Es heißt Chagall und das ist die Abkürzung für Chancengleichheit durch Arbeit an der Lernlaufbahn. In diesem Programm haben Jugendliche aus Familien mit eher niedrigem sozialen Status und Migrationshintergrund die Möglichkeit, zusätzliche Unterstützung zu bekommen, damit sie von der Sek 1 den Übertritt an eine Mittelschule schaffen.
Jetzt ist ja das Unterstrasse, wo ich ja gerade deklarieren kann, wo ich vor langer, langer Zeit auch mal absolviert habe.
Die Verbindungen, die immer wieder hast.
Ja, genau.
Jeder Stammtisch hast du irgendeine Verbindung.
Ja, und eben einmal Unterstressler, immer Unterstressler. Aber wieso kommt eine Privatschule wie das Unterstrasse auf die Idee, so ein Programm zu lancieren? Das wäre ja, wenn schon, Staatsaufgabe, oder?
Sicher sind wir der Meinung, dass das eigentlich Staatsaufgabe ist. Aber aus unserer evangelischen Tradition heraus haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, dass wir dorthin schauen, wo es Fehler, Lücken im System gibt, um auf diese Lücken hinzuweisen und exemplarisch zu zeigen, wie man eine solche Ungerechtigkeit, die im Bildungssystem besteht, beheben kann, in der Hoffnung, dass wir Vorbild sind für andere Programme oder im besten Fall für eine staatliche Übernahme des Programms.
Kannst du das konkretisieren? Was ist denn ungerecht? Also was stimmt am System nicht? Also wir haben ja denke ich vielleicht auch sogar zu Recht immer das Gefühl, unsere Schulen, also ich nehme es so wahr, unsere Schulen erbringen eine grosse Integrationsleistung. Es gibt mittlerweile auch an öffentlichen Schulen Programme, um sich aufs Gymi vorbereiten. Also bei mir, dort wo meine Kinder in die Schule gehen, im Ämtler, ist das so. Also man muss nicht zwingend private Kurse buchen, sondern es gibt sogar innerhalb von der Schule sogenannte Begabtenförderung, man kann eben eine Gymi-Vorbereitung machen zusammen. Also was stimmt nicht? Oder warum ist das immer noch zu wenig?
Wenn man Statistiken anschaut, dann sieht man, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund bei gleicher Leistung wie Jugendliche aus, sagen wir, einer guten Schweizer Familie immer noch tendenziell eine schlechtere Einstufung erhalten oder Empfehlung für den Übertritt. Und das ist etwas, was stoßend ist, weil sie ein großes Potenzial haben und Dinge leisten könnten für uns alle letztlich in der Gesellschaft. Und wir möchten ihnen einfach das ermöglichen, dass sie die nötige Unterstützung kriegen, um dann doch entsprechende Prüfungen zu bestehen oder bessere Empfehlungen zu bekommen, sodass sie einfach ihr Potenzial entfalten können. Das heißt nicht, dass die Lehrpersonen, die mit diesen Jugendlichen zu tun haben, schlechte Arbeit machen. Im Gegenteil, ich bin begeistert davon, wie sich Lehrpersonen in der Volksschule engagieren. Aber diese Jugendlichen brauchen einfach noch eine zusätzliche Unterstützung und die versuchen wir ihnen zu geben.
Also habe ich das recht verstanden, wenn die Leistung die gleiche ist, aber die Einstufung schlechter. Das heisst also, dass ich als Lehrer tendenziell, wenn ich eine eritreische Mutter vis-à-vis habe im Elterngespräch, denke, ist jetzt, weiss nicht, ob 4,5er oder 5er, gebe jener den 4,5er. Und wenn ich ein Akademikerpaar aus Wittiken vis-à-vis habe im Elterngespräch, dann gebe ich tendenziell den 5er.
Vielleicht gibst du ihnen sogar dieselbe Note, aber vielleicht sagst du dann trotzdem, naja, vielleicht ist es dann doch nicht mit der Kantonsschule der richtige Weg für dieses Kind. Nicht, weil du das Kind blockieren willst in seiner Entwicklung, sondern vielleicht hast du als Lehrperson sogar die Idee, ich möchte dieses Kind schützen, damit es nicht eine Niederlage erleidet an der weiterführenden Schule. Und es hat vielleicht nicht dieselbe Unterstützung oder ganz sicher nicht dieselbe Unterstützung zu Hause wie jetzt das Kind aus der Schweizer Familie, was noch Nachhilfestunden bekommt und von Vater und Mutter unterstützt wird. Und das heißt, du willst eigentlich etwas Gutes für den Jungen oder das Mädchen, aber das, was am Ende herauskommt, ist eben nicht gut für das Kind, weil es nicht den Weg gehen kann, den es vielleicht gehen möchte und auch von der Leistung her fähig wäre zu gehen.
Und also aus Betroffenheit, wo ich erst mit 12 Deutsch angefangen habe, habe ich noch gemerkt, dass ich ja selber mein Botschafter war. Also ich musste selber die Motivation haben. Es war nicht so, dass mein Vater das nicht wollte oder meine Mutter, aber die sind sprachlich nicht auf, also wie soll ich sagen, sie haben nicht meine Interessen können so vertreten. Also nehmen wir an, beide sind gleich gut und die Lehrerin oder der Lehrer ist genau gleich eingestellt. Also ich glaube, es macht vielleicht ein bisschen mehr etwas aus, wenn du Eltern hast, die auch sprachlich auch argumentieren können. Und ich bin nicht ziemlich allein gewesen. Also man kann es nicht anders sagen, ich musste mich selber vertreten. Und es war einfach schlussendlich auch die grosse Motivation gewesen, die ich hatte, die ich nicht hatte. Also ich kann es jetzt nicht rekonstruieren, wieso dass ich das auch wollte, aber es war mehr gewesen, also eigentlich, ich kann Sprache nicht, aber eigentlich verstehe ich die Sachen, die drumherum sind, aber ich kann es jetzt nicht erklären. Und wegen dem stosse ich mich so an und wegen dem will ich es ändern. Und also man kann schon grundsätzlich davon ausgehen, dass Chancen auch gleich sind, aber je nachdem haben die Eltern andere Erwartungen. Sie wissen es nicht, sie sind wirklich nicht informiert. Also wie sieht das System aus? Und sie wissen auch nicht, welche Nachteile es vielleicht hat, wenn man an einem gewissen Punkt im Leben sich, wenn die Gabelung so aufgeht und in eine bestimmte Richtung geht. Oder? Sie kennen das Bildungssystem in diesem Sinn nicht. Und ja, ich hatte dann das Glück, dass ich mit 12 in einem Schulversuch war, wo ich Primarschule und Sekundarschule gemischt war. Und dann konnte ich mich innerhalb von 3 Jahren so ein bisschen aufschaffen. Es war nicht die Sprache, vor allem, wo ich Gas geben musste. Und dort habe ich einen Privatkurs auch noch besucht. Also dort mussten meine Eltern zahlen. Also ich hatte keine Stiftung oder einen Verein, der mich unterstützt hat. Das ist einfach so der unbändige Wille, irgendwie wollen, etwas zu verändern und gleichzeitig aber auch Lehrer hatten, die das erkennt haben, das Potenzial. Also sonst wäre ich kaum in diesem Schulversuchsspiegel gewesen. Ich war eher prim gewesen. Also, ja.
Was würdest du jetzt den Lehrerinnen, Lehrern raten, also dass die Situation, die du jetzt geschildert hast, mehr Mut, die Jugendlichen, die Kinder halt ins kalte Wasser zu rühren und zu vertrauen, die packen das schon, selbst wenn sie die heile Unterstützung nicht haben. Also so ein bisschen den Beschützerinstinkt loslassen. Oder was wäre dein Rat?
Ja, also was wir im Unterstrass, am Institut Unterstrass in der Ausbildung angehender Lehrpersonen tun, ist, dass wir die Lehrpersonen sensibilisieren für genau solche Fragen, dass man bei solchen Entscheidungen genau reflektiert, ist es jetzt Beschützerinstinkt oder ist das dann doch Hemmung einer möglichen Entwicklung? Und da müssen Lehrpersonen heutzutage viel mitbringen, um sich vor so unbewussten Entscheidungen, die man so gut meint, zu schützen. Und das ist ein hoher Anspruch, wenn in einer Klasse 24 Schülerinnen und Schüler sind und alle solche Familiengeschichten mitbringen, dann ist es sehr viel verlangt von den Lehrpersonen, jedes Kind genau wahrzunehmen und das richtig einzuschätzen. Und deswegen ist es überhaupt kein Lehrpersonen-Bashing, was wir machen in unserem Programm, sondern wir wissen, wie schwierig die Aufgabe ist und wir versuchen, die Schülerinnen und Schüler und die Lehrpersonen zu unterstützen durch unser Programm, damit sie bei solchen Entscheidungen auch noch mehr Mut haben, weil sie zum Beispiel wissen, dass unser Programm die einzelnen Jugendlichen dann aufnehmen kann und ihnen zusätzliche Hilfe geben kann auf ihrem Weg.
Wir haben ja im Reformiert berichtet über das Programm und haben dort, wie man das so macht im Journalismus, so ein Modell, einen kleinen Modellfall erzählt mit der Nala, wo irgendwie als Flüchtlingsmädchen aus Somalia in die Schweiz gekommen ist und mittlerweile Medizin studiert. Und eben, die ist um 5 Uhr aufgestanden und hat eine Stunde Zeit gehabt, für die aufzugehen und dann hat sie für ihre Geschwister die müssen schauen. Und eben, das ist ja, wenn ich so Sachen höre, denke ich immer, ja, also ihre Leistung ist 5-mal höher gewesen als meine. Also ist das wirklich so der klassische Fall oder ist das einfach der, den man in der Zeitung schön verkaufen kann? Also sind das so die Geschichten, die Chagall eigentlich erzählt?
Ja, das ist ein typischer Fall. Wir haben einen hohen Anteil von Jugendlichen aus Flüchtlingsfamilien. Und das sind oft Familien mit vielen Kindern. Und wenn es dann gerade die älteren Geschwister sind, die zu uns kommen, dann haben sie Aufgaben in der Familie, dass sie ihre jüngeren Geschwister betreuen, kochen, einkaufen und solche Dinge tun. Und sie müssen sich bewusst Freiraum schaffen für das Lernen. Und das hören wir immer wieder. Wir führen Aufnahmegespräche, wo dann die Jugendlichen von ihrer Lernsituation erzählen. Und das sind Verhältnisse, die wir jedes Jahr hören bei diesen Aufnahmegesprächen, dass dann die Jungen und Mädchen sagen, ja eben, wenn ich um 5 Uhr aufstehe, dann habe ich noch eine Stunde Ruhe, bevor meine Geschwister, meine Eltern auch wach sind und in der Zeit kann ich am besten Vokabeln lernen.
Und wie schaffen das dann, die aus der Situation rauszulösen? Also das müsst ihr ja eigentlich, weil Chagall ist ja nicht irgendwie eine Zoom-Session nachts um 12 Uhr, sondern es ist, glaube ich, Mittwochnachmittag, Samstag häufig. Also man muss die Kinder oder die Jugendlichen ja weh aus dem Gefüge rausnehmen. Also stößt man da auch auf Widerstand oder kommen sowieso nur die, die auch quasi das Commitment von der Familie haben, dass man bereit ist, sie in dem Sinn ihnen auch den Raum zu geben?
Wir fordern das Commitment der Familie ein, in dem Sinne, dass es einen Vertrag gibt zwischen der Schülerin, dem Schüler und auch den Eltern, die eben auch diesen Vertrag unterschreiben, wo drin steht, dass sie sich bewusst sind, dass sie am Mittwochnachmittag und am Samstagvormittag zu uns ins Unterstraß kommen und dort lernen. Das heißt, das sind Zeiträume, die freigehalten werden müssen von familiären Verpflichtungen oder auch von Hobbys, die man eigentlich liebt. Wenn man gerne Fußball spielt, kann das auch zu Konflikten führen. Und das heißt, das ist eine bewusste Entscheidung des Jugendlichen und auch der Familie, dass man sich auf dieses Programm einlässt und dann Freiraum gibt. Und das kann dann auch in der Familie Auswirkungen haben, weil dann zum Beispiel ein Mädchen nicht zur Betreuung der Geschwister oder fürs Kochen oder Putzen zur Verfügung steht.
Mhm. Und was sind Kriterien, dass ihr Jugendliche aufnehmt? Also wer kommt da? Also müssen die Jugendlichen abweisen oder können da alle nehmen oder wie ist das?
Für die Aufnahme braucht es zuallererst eine Empfehlung einer Lehrperson und das ist wieder ein Kompliment an die Lehrperson, weil das ja heißt, dass eine Lehrperson genau das tun muss, was Luca beschrieben hat. Eine Lehrperson muss merken, da ist eine Person mit Potenzial und wenn das durch so ein zusätzliches Programm hervorgebracht wird, dann ist das ein guter Weg für diesen jungen Mann oder die junge Frau. Und dann mit diesem Empfehlungsschreiben wenden Sie sich an uns und dann machen Sie ein umfangreiches Aufnahmeverfahren, wo es einen sprachunabhängigen Intelligenztest gibt. Das ist eben sehr wichtig, um eben die Sprache als begrenztem Faktor möglichst auszuschalten, wo die Deutsch- und Mathematikkenntnisse geprüft werden, wo die Motivation geprüft wird, dass eben genügend Energie da ist, um das auch durchzustehen, dieses zusätzliche Programm. Und dann führen Sie ein Aufnahmegespräch und dann entscheiden wir, wen wir aufnehmen und wir haben immer mehr Anfragen, als wir Plätze zur Verfügung haben.
Und wie viele Plätze ist es im Jahr?
24 Plätze im Jahr.
Und das ist eine Frage vom, sag ich mal, vom finanziell, also vom Geld, was es braucht, oder vom Raum? Also,
Nein, das ist eine finanzielle Frage.
Okay.
Weil das ein in dem Sinne teures Programm ist, weil es eine intensive Betreuung erfordert, weil es individuelle Arbeit ist, weil wir mit Teams arbeiten aus Lehrpersonen von der SEC und von Mittelschulen, damit klar ist, wo kommen die Jugendlichen her und wo wollen sie hin. Und das ist kostenintensiv.
Apropos kostenintensiv, das ist ja der Grund, wir haben ja nicht einfach so grundsätzlich Werbung machen im Reformiert fürs Chagall, sondern der Anlass ist ja, dass die Finanzierung auf wackeligen Beinen steht, oder? Sie ist noch gesichert dank dem Kanton auch bis im Sommer. Also ist das Programm akut bedroht oder kannst du da sagen, wir haben die Finanzierung zusammen?
Wir haben jetzt seit 15 Jahren dieses Programm. Die ersten Jahre wurden von Stiftungen finanziert. Seit 6 Jahren bekommen wir Geld vom Kanton aus dem gemeinnützigen Fonds Bildung. Und diese Förderung endet im Sommer. Wir sind im Moment im Gespräch mit dem Kanton, was die weitere Förderung betrifft, weil das Problem ja eben nicht gelöst ist, sondern weiterhin diese Ungerechtigkeit besteht.
Und also, was geht es da für Zahlen? Wie groß ist die Lücke?
Ein Jahr Chagall-Programm kostet zwischen 200.000 und 250.000 Franken. Mhm. Und das wird im Moment vom Kanton gedeckt, mit allem wirklich auch noch die zusätzlichen Programme. Wir haben ja auch noch Chagall Plus, das ist eine Begleitung derjenigen, die dann an der Mittelschule sind, weil der Umstand, dass man zu Hause wenig Unterstützung hat, ja nicht aufhört mit der bestandenen Aufnahmeprüfung, sondern weitergeht. Und das heißt, wenn man alles in allem nimmt, sind es dann auch 300.000 Franken und das wurde bisher komplett vom Kanton übernommen. Und jetzt brauchen wir natürlich weiterhin dieses Geld, wenn wir das Programm weiterführen wollen und sind auf der Suche nach einer Finanzierung.
Mhm. Und vielleicht mit dem Zusammenhang, habt ihr noch so eine Erfolgsquote? Wenn 24 mitmachen, wie viel schaffen es denn auch wirklich, so weiterzukommen?
Die Erfolgsquote beträgt im Durchschnitt 70%. Das ist sehr hoch. Das ist ja eine höhere Bestehensquote, als man durchschnittlich hat bei den Aufnahmeprüfungen.
Und was
insofern
heißt,
ist es ein wirksames Programm.
Also was heißt Erfolg in dem Sinn? Heißt Erfolg Matur oder einfach nur die Aufnahmeprüfung?
Die Aufnahmeprüfung.
Okay.
Ja. Und selbst dann, wenn jemand nicht die Aufnahmeprüfung besteht, kann er ja trotzdem auch von dem Programm profitieren. Es geht ja bei uns nicht nur darum, dass man jetzt Deutsch und Mathe lernt, sondern es gibt Elemente, wo es um Lerntechnik geht, um Entspannungstechniken, um Auftrittskompetenz. Und das sind Kompetenzen, die ja auch dann helfen, wenn jemand sich dann doch entscheidet, eine Lehre zu machen, weil dann auch im Bewerbungsgespräch für die Lehre das zum Tragen kommt und im weiteren Berufsleben. Das heißt, es werden ja persönliche Kompetenzen gefördert, die wirklich nützen, egal welchen Weg man einschlägt. Und wir sehen, dass unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Selbstbewusstsein zunehmen. Das ist das, was du vorhin beschrieben hast, Luca, oder du hast gesagt, du hattest diesen Willen und das auch das Vertrauen in dich, dass du es schaffen kannst, aber das bringen nicht alle Jugendlichen mit und sie da einfach zu stärken, ist etwas für das Leben, ganz unabhängig davon, ob ich auf eine Mittelschule gehe.
Mhm. Ja, bei mir ist einfach das Gefühl, ich habe so ungerecht empfunden, weil die Sprache ist ja so eine Barriere gewesen für vieles anderes. Und ja, eigentlich bin ich sozial und hätte gerne Verknüpfungen geschafft, aber es ist mir nicht möglich gewesen. Da weiss ich noch, einmal bin ich heimgekommen und habe den Rucksack so auf den Tisch geholt. Jetzt bin ich 12 gewesen. Ja. Ich habe gesagt, so, jetzt will ich einen Kurs machen. Und zwar bin ich am Samstag gegangen, ja. So privat. Aber wie gesagt, also, wenn da nicht der Klassenlehrer in der Prim und mein Italienischlehrer, ich bin ja noch Italienisch an einem Freitagnachmittag, wenn die nicht gemeinsam irgendwie die Empfehlung geschrieben hätten, wäre ich wahrscheinlich nicht gegangen. Also ich hätte keinen Zugang gehabt zu diesem Schulversuch. Ja. Ja, und ja, in diesem Zusammenhang, es ist so krude, wenn man nur über Zahlen redet, also es sind 250.000 Franken, aber wenn man denkt, später bei einer Erfolgsquote von 70%, also man hat ja 15 Kinder, also 15 Jugendliche besser gestellt gehabt später, also das Geld kommt eh wieder zurück. Eine Gesellschaft, also in dem Sinn. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das Erfolg ist jetzt so vor der Pandemie, dass man ein bisschen mehr auf Finanzen schaut. Ist die Entscheidung schon gefallen oder ist es noch etwas offen?
Also der gemeinnützige Fonds Bildung, ja. Der wird einfach geschlossen, der existiert nicht mehr. Okay. Und insofern ist es klar, dass dieser Weg nicht mehr geht.
Und eben, das haben wir von Anfang an gewusst. Das ist immer klar gewesen. Das ist eine befristete Unterstützung. Das ist wie, man sagt nicht, im Lotteriefonds kommt man ja auch einfach einmal über.
Und dann langt es
für 4 Jahre und nachher ist es fertig. Also, das ist wie, das haben wir gewusst.
Ja, oder? Das haben wir gewusst. Aber wir haben natürlich die Hoffnung gehabt und die Hoffnung haben wir seit 15 Jahren, seitdem wir dieses Programm machen, dass es dann doch so ist, dass es eine staatliche Übernahme dieser Programme gibt. Wir sind ja nicht allein, es gibt auch andere Programme. Mhm. Und jetzt haben wir die Antwort erhalten, dass es ja keine gesetzliche Grundlage gibt, unser Programm weiterhin zu fördern. Und da muss man sagen, das ist schon sehr enttäuschend aus unserer Sicht. Es ist ja nicht ein neues Problem, was jetzt irgendwie vor einem Jahr aufgetaucht ist, sondern das weiß man seit vielen, vielen Jahren, denn eben seit 15 Jahren gibt es schon unser Programm. Und es ist dringend Zeit, an dieser gesetzlichen Grundlage zu arbeiten, damit es dann auch möglich ist, Mittel zu sprechen von Seiten der Bildungsdirektion für solche Programme.
Und da ist das Gefühl, dass der politische Wille da, weil das deutet ja nicht so darauf hin. Also im Kantonsrat hat es mal eine Motion gegeben, das ist dann zum Postulat geworden, wo genau das hätte wollen. der Regierungsrat tönt jetzt nicht so, als ob er das Gefühl hat, dass er das will und auch durchbringt im Kantonsrat. Man hört auch immer von der Gegenseite häufig, ja, wir haben eh schon zu viele Gymnasium-Schüler, dann sollen doch die irgendwie eine rechte Berufslehre machen und kann man bei uns ja auch und man kann nachher eine Berufsmatur machen und KME und weiss nicht was. Also warum, ja, was wie kann man dem Argument begegnen? Weil eigentlich muss man ja sagen, eben, wir haben ja wir sind ja stolz auf unser auch Berufsbildungssystem, da brauchen wir auch gute Leute, das sagen die Wirtschaftsverbände ständig, nicht alle ins Gymi schicken, sondern gute Berufsleute. Ja, brauchen wir doch auch. Sollen doch die dort.
Auf jeden Fall. Es ist ja nicht so, dass jetzt unser Programm das Ziel hat, dass man jetzt auf eine Kantonsschule geht oder auf ein Gymnasium, jetzt in unserem Fall, sondern es geht darum, dass man eine Ausbildung machen kann, die dem eigenen Potenzial entspricht. Und wir haben viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die dann auf eine FMS oder BMS gehen. Und natürlich ist es ein sehr guter Weg, das ist außerhalb jeder Diskussion. Aber es geht bei den Plätzen an den Kantonsschulen natürlich darum, du hast es gerade so gesagt, ja, eigentlich, die sind ja alle besetzt, aber die Frage ist, wer diese Plätze besetzt. Solange es so ist, dass es nur eine limitierte Zahl gibt, stellt sich die Frage, wer sie besetzt. Und wir haben den Eindruck, es gibt eindeutig, und Forschung belegen das, es gibt Schülerinnen und Schüler, die von den Voraussetzungen besser sind als ein gewisser Teil der Schülerinnen und Schüler, die auf dem Gymnasium sind.
Also ja, eben dort hat ja dein Vorgänger, der Jürg Schoch, die steile These vertreten, dass eigentlich 15-20% von den Gymnasiumschülerinnen und Gymnasiumschülern am falschen Ort sind. Quasi denen Plätze wegnehmen, die eigentlich nicht da gehören würden von der Leistung her, aber halt ja, einfach gepusht werden und halt quasi ja, einfach findet, du musst jetzt ins Gymi. Würdest du das unterschreiben, die These? Und vor allem, was macht man mit denen? Also nimmt man die einfach mit oder kann man die irgendwie identifizieren und sagen, look, gleich einen anderen Weg kann man ja auch nicht, oder?
Also
die wird man ja nicht mehr los.
Ja, selbst wenn es so ist. Sagen wir, wenn es so ist, dass zufälligerweise immer eine ganz bestimmte Anzahl von Schülerinnen und Schülern die Aufnahmeprüfung besteht und diese Zahl doch über Jahre sehr konstant ist, dann kommt man ins Nachdenken. Mhm. Und ein Weg wäre sicher, dass man es mehr öffnet, dass es mehr Plätze gibt. Aber die Frage ist auch, wie kann ich gerechtere Bedingungen schaffen, dass es wirklich nach dem Potenzial und dem Leistungsvermögen und Leistungswillen der Schülerinnen und Schüler geht.
Und wie macht man das? Späteren Übertritt oder weniger die Sprache, weniger Gewichte? Oder
also der spätere Übertritt wäre sicher ein interessanter Weg, weil dann die Jugendlichen mehr Zeit haben, ihre Kompetenzen zu entwickeln. Wenn sie sozusagen schlechtere Startbedingungen haben, nützt ihnen mehr Zeit. Das andere ist, dass man auch schon viel früher mit Förderung beginnen muss. Also wenn man eigentlich erst am Übergang von der Sek 1 zur Sek 2 merkt, da sind Jugendliche mit erhöhtem Förderungsbedarf, dann fragt man sich, wenn die Jugendlichen schon lange da sind, warum ist das nicht schon vorher passiert?
Sek 1, Sek 2 ist was?
Von der Oberstufe dann...
Okay, also quasi 18, 19 Schuljahr.
Genau. Genau, und es ist ja nicht der erste Übergang. Wir haben ja ehrlich gesagt den ersten Übergang schon vom Elternhaus in den Kindergarten, vom Kindergarten in die Primarschule und dann von der Primarschule entweder ans Langgymnasium oder an die Oberstufe. Mhm. Und bei all diesen Übergängen könnte man schon Weichen stellen. Und ich sehe es an den Jugendlichen in unserem Programm. Wir haben einerseits Jugendliche, die kurze Zeit, halbes Jahr, zwei Jahre in der Schweiz sind. Und da ist es sehr verständlich, dass sie Nachholbedarf haben in der Sprache und in der Förderung. Aber wir haben auch Jugendliche in unserem Programm, die hier geboren sind. Okay. Und ich finde, es ist dann doch sehr fragwürdig, warum in unserem Förderprogramm einerseits sagen wir, tamilische Mädchen sind, die schon hier geboren sind, die in unser Programm müssen, weil sie zu Hause noch niemanden haben, der Deutsch spricht, obwohl die Eltern zum Teil schon 15, 20 Jahre hier sind. Und sie sitzen in derselben Fördergruppe wie das Flüchtlingskind, was vor einem halben Jahr aus Syrien hierher gekommen ist. Und das zeigt ja, dass da Probleme sind im Bildungssystem, denn das tamilische Mädchen, was hier geboren ist, müsste ja eigentlich nicht mehr im Chagall-Programm sein, wo man dann erst, wenn es 14, 15 ist, diesen Nachholbedarf aufholt.
Ja, Ja, und es hat auch, jetzt aus meiner subjektiven Betroffenheit, es hat auch so viele weiche Faktoren, psychologische Faktoren, die mitspielen. Wenn man so allein ist zwischen 12 und 15 und über so Zukunft muss so entscheiden, es tut manchmal auch gut, jemanden zu haben, der sagt, ja, du schaffst es schon. Oder meistens ist ja, bist du in diesem Umfeld, hast ja Leute, die positiv eingestellt sind und das, wenn es am Schluss nicht reicht, es ist trotzdem für dieses, sage ich mal, psychologische Imprinting, das Muster ist ja positiv. Das heisst, du hast zuerst mal gemerkt, aha, es geht, ich kann mein Leben gestalten, wenn ich will. Und du kommst nicht in dieser passiven Rolle so, und mit diesem Muster, ja, ich habe die Sprache nicht, ich bin jetzt dumm und so weiter und so fort. Also weißt, das eine führt dann zum anderen. Und es ist ein Alter, das sehr wichtig ist, dass du ein Vertrauen hast, dass du das Gefühl hast, du bist beschützt und unterstützt und es kommt schon gut im Leben. Und ja, wegen dem finde ich, auch wenn es nicht reicht, für einen Gimmer. Es muss ja nicht sein, so wie du richtig wie es gesagt hast. Es ist trotzdem so, die Kompetenzen aufbauen, mit Leuten zu tun haben, die ihm Vertrauen geben und Zuversicht geben. Das tut einfach gut. Ja.
Ja, wir alle brauchen das, oder? Dass irgendwann mal im Leben jemand zu uns sagt, ich traue dir etwas zu, du kannst das. Im besten Fall machen das die Eltern von Anfang an, aber wenn das nicht möglich ist, zum Beispiel auch, weil sie das Bildungssystem gar nicht so kennen, dann müssen es andere sein. Dann muss es die Lehrperson sein oder ein zusätzliches Programm oder irgendjemand im Sportverein oder in der Kirchgemeinde, der da einem jungen Menschen Mut zuspricht. Und das ist unglaublich wichtig, dieses Gefühl zu haben, da ist jemand, der an mich glaubt.
Ja, und das langt ja dann auch nicht. Also nur Mut zusprechen und selber aber den Raum gar nicht können geben und die Förderung können überhaupt leisten, ist ja dann das andere. Also es ist ja wahrscheinlich nicht so, dass die Eltern irgendwie die Jugendlichen entmutigen oder so. Im Gegenteil, eben, es ist ja ein wirkliches Commitment, sie dort zu schicken. Also das ist ja schon eine Form von Förderung. Aber die Frage ist ja, ob ich das überhaupt kann leisten kann, meinen Kindern helfen, wieder aufzugehen oder...
Ja, erstmal musst du auf die Idee kommen, oder dass es überhaupt diesen Weg gibt für das Kind, und dazu musst du etwas wissen über das Bildungssystem. Und dann ist die Frage eben, ja, selbst wenn ich das möchte, aber wenn ich dann sehe, dass die anderen Kinder irgendwelche Vorbereitungskurse besuchen für die GIMI-Prüfung und die dann einfach kosten, weil das an der Schule vielleicht nicht ausreichend ist, dann vergrößert sich die Ungerechtigkeit. Mhm. Und es geht bei unserem Programm ja einfach darum, dass man sagt, wir versuchen diese Ungerechtigkeiten, so gut wir es können, wenigstens für Einzelne zu beheben. Wir haben keine Möglichkeit, das ganze System zu ändern, das ist eine politische Aufgabe, aber wir versuchen wenigstens für Einzelne Möglichkeiten zu schaffen, aus dieser ungerechten Situation herauszukommen und einfach einen besseren Weg gehen zu können, der ihnen selber nützt, weil sie dann ihr Potenzial entfalten können und vielleicht glücklicher sind und der uns allen als Gesellschaft nutzt. Es ist letztlich ja auch volkswirtschaftlich interessant, dass wir Menschen haben, die anspruchsvolle Berufe ausüben können und vielleicht auch gerade in Berufe gehen, in denen wir Fachkräftemangel haben und dringend Nachwuchs suchen.
Aber du hast vorhin gesagt, das System ist ungerecht, das bringen wir nicht weg. Ist es wirklich eine Systemfrage? Ist es nicht einfach grundsätzlich ungerecht? Also, oder was heisst ungerecht? Oder was heisst gerecht? Ich bin mir bewusst, dass ich jetzt in dem Bereich, was Bildung anbelangt, privilegiert bin. Ich bin nicht überall privilegiert. Wir haben alle unsere Schwierigkeiten und irgendwann sind wir auch Erwachsene genug, um nicht nur das Elternhaus verantwortlich zu machen. Das kommt auch noch dazu. Aber jetzt in dem Bereich ist klar, wenn ich wahrscheinlich nicht Eltern gehabt hätte, wo die Schule wichtig ist, ich weiss nicht, ob ich den Weg gegangen wäre, wo ich gegangen bin. Und jetzt kann ich mich schämen für meine Privilegien und das eigentlich ungerecht finden und quasi meine Kinder nicht fördern, weil die nebenzu nämlich auch nicht gefördert werden. Mit dem mache ich die Welt ja nicht gerechter. Oder mache ich sie gerechter sogar? Also müssen wir... mit Nivellierung, oder was heisst gerecht, oder? Das ist für mich so ein bisschen die Frage. Und es tönt immer so gross, System ist ungerecht. Aber es ist doch einfach so, dass wir alle unterschiedliche Startbedingungen haben, unterschiedliche Schwierigkeiten, unterschiedliche Privilegien, Und irgendwann, hoffentlich, wächst es sich mal ein bisschen aus und machen wir von gewissen Sachen uns auch frei.
Also ich sehe es so aus meiner Sicht, dass das System ist ja nicht allwissend und allumfassend, oder? Und es hat so gewisse Leute gegeben, die dort maschen. Und bei mir bin ich aufgefangen worden von einem italienischen Lehrer, der das gesehen hat, und wo er geredet hat mit dem Klassenlehrer, und sie haben beide die gleiche Meinung gehabt. Und ich finde, jede Person, dass man mit solchen Programmen unterstützt, ist es wert. Dann geht es nicht einmal darum zu sagen, dass das System ungerecht ist, sondern sagen wir mal, das System ist grundsätzlich gerecht, aber es gibt halt Fälle, wo es gut wäre gewesen, hätte man die vielleicht ein Jahr später oder so, oder einfach in einer anderen Form hat es auch noch die Leute noch unterstützt. Und wegen dem finde ich es gut. Also klar habe ich eine Betroffenheit, aber der Schicksal muss auch irgendwie seinen Weg finden. Und es gibt ja unterschiedliche Wege, wo man kann auch später sagen, man macht die Ausbildung mit 30, wenn man plötzlich die Lust hat, die unbändige Lust. Es wird dann vielleicht schwieriger, je nachdem, welche Lebenssituation es mehr ist. Es ist sicher einfacher, zwischen 12 und 18 dann, so etwas zu machen. Und dass es immer, also man liest immer wieder, dass es schwierig ist im Bildungssystem. Also die Ansprüche an Lehrer werden immer grösser. Also das wissen wir. Und dass man weniger Zeit hat, um sich einzusetzen, auch für Kinder, ist von mir aus auch nicht voranzuweisen. Also wenn man dann immer wie mehr Erwartungen und Ansprüche hat. Und wegen dem wird es schwierig, sage ich mal, vielleicht unter Umständen, die genau gleiche Zeit aufzuwenden für eine Beratung. Und umso mehr finde ich solche Programme, das Chagall-Programm, hilfreich.
Also, aber dann könnte man ja sagen, dass Chagall eigentlich nicht eben unbedingt der Anstoss muss sein, jetzt das System gross zu verändern, weil das vielleicht, sondern dass das System eher entlastet, oder? Also, dass man quasi Hand bietet, um dort, wo es nötig ist, die Ungerechtigkeit irgendwie aus der Welt zu schaffen, weil ja das System selber vielleicht gar nicht kann. Vielleicht wäre es ja auch eine Überforderung vom System, jetzt das auch noch zu müssen. Also, weil eben, wie gesagt, ich finde wirklich, also wenn ich die Schule anschaue, da wird schon wahnsinnig viel gemacht und sehr professionell und empathisch geschaffen. So, wenn ich es, auch wenn ich es mit meiner eigenen Schulzeit vergleiche, muss ich wirklich sagen, das sind Welten. Und die Integrationsleistung, die jetzt eine Schule macht, irgendwo in Zürich, eben wie das Ämtlerschulhaus zum Beispiel, das finde ich wirklich fantastisch. Also, da zahlt man gern Steuern, finde ich.
Absolut, oder? Es wird unglaublich viel geleistet mit wahnsinnig viel Herzblut der Lehrpersonen. Und da können wir sehr stolz sein auf diese Lehrpersonen, die das machen. Aber es bleibt in dem Sinne ungerecht, dass es dann doch auch eine Frage ist, wo man zufälligerweise wohnt. Mhm. All die Programme, die es gibt, sind nicht flächendeckend. Und das heißt, ich habe dann einfach Glück oder Pech, dass ich dort wohne, wo die einzelne engagierte Lehrperson ist oder wo bestimmte Programme sind. Und das ist eine Ungerechtigkeit. Du hast es so schön geschrieben mit dem Schicksal. Also man kann bei einzelnen sozusagen dem Schicksal einen Stupf geben. Aber ob dieser Stupf kommt, das ist so, wie es im Moment ist, weil eben solche Förderprogramme nicht flächendeckend ist das Schicksal oder wie auch immer man das nennen will. Und das ist nicht gerecht.
Und wenn jetzt Wunschkonzert wäre, würdest du sagen, braucht einfach jede Kantonsschule, zumindest im Kanton Zürich, bräuchte so ein Chagall-Programm?
Ja, man könnte jetzt ja ausrechnen, wie viele Jugendliche in diese Gruppe fallen, dass sie schlechtere Bedingungen haben. Und das ist sicher eine hohe Zahl. Und das heißt, jede Kantonsschule müsste das haben, ja.
Und was profitieren eigentlich Kantis davon, wenn sie diverser werden. Also ist es auch ist für die Schule auch eine Bereicherung?
Absolut. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass eine Kantonsschule nicht eine Bubble ist von ausschließlich Jugendlichen aus besser gestellten Familien, die sich das leisten können, ihre Kinder so zu fördern, dass sie dorthin kommen, sondern dass es eine große Durchmischung gibt. Und das ist eine Bereicherung für die Jugendlichen. Und es ist doch gut, wenn jemand, der aus einem, sagen wir, sehr gut situierten Umfeld kommt, dann auf einmal befreundet ist eben mit dem somalischen Flüchtlingsmädchen und mal merkt, es könnte auch ganz anders sein im Leben und man einfach sich kennenlernt und schätzen lernt und weiß, es hängt nicht davon ab, aus welchen sozialen Verhältnissen jemand kommt, dass ich da eine vertraute Person finden kann, mit der ich befreundet sein kann. Und das ist eine Bereicherung für das Privatleben und es ist meiner Ansicht nach auch eine Steigerung der Unterrichts- und Ausbildungsqualität, weil man dann auf eine vielfältige Welt vorbereitet, wenn die Schule auch schon vielfältig ist und man nicht in einer Bubble lebt.
Mhm. Ich will zum Schluss nochmal zurückkommen, ganz konkret zum Chagall-Projekt. Also heisst das, ihr tünt, eben die Finanzierung ist jetzt bis im Sommer gesichert, aber das Auswahlverfahren wird jetzt wahrscheinlich laufen. Also sind ihr so mutig, dass ihr das macht? Und das Zweite ist vielleicht, was sind das für Jugendliche? Du hast im Vorgespräch gesagt, es ist quasi Weltgeschichte, die du da liest. Würde mich vielleicht noch interessieren, eben, woher kommen die Jugendlichen, die sich jetzt bewerben und woher nehmen das, weiss nicht, das Gottvertrauen oder was ist das? Das Finanzvertrauen, dass es dann schon irgendwie weitergeht.
Wir lassen uns ganz sicher nicht entmutigen von wackeligen Finanzprognosen, da ja das Programm einfach fortlaufend läuft und wir immer im Herbst ausschreiben für den neuen Programmstart nach den Sportferien. Haben wir das ganz normal gemacht in der Zuversicht, dass wir die Finanzen irgendwie organisieren können. Und das heißt, ich habe das Wochenende damit verbracht, die Motivationsschreiben der Jugendlichen zu lesen, die sich jetzt für den neuen Jahrgang beworben haben. Und wenn wir das ausschreiben, dann ziehen wir das auch ganz sicher durch. Und ich hoffe, dass wir das auch im nächsten Jahr in genau derselben Weise tun können. Die Jugendlichen, die sich aktuell bewerben, sind ganz gemischt von der Herkunft, wie immer. Wir sehen immer, wo es politische und wirtschaftliche Krisen gibt auf der Welt. Wir haben natürlich, wie seit vielen Jahren, Kinder aus Flüchtlingsfamilien, aus Syrien, aus dem Libanon, aus Afghanistan. Wir haben aber genauso auch Kinder aus Familien, die durchaus schon länger hier sind, sei es vom Balkan, aus Bangladesch oder Tamilisch, die in unser Programm kommen. Und wir haben seit 2-3 Jahren auch Jugendliche aus Mitteleuropa, aus Italien zum Beispiel oder aus Spanien, die jetzt kommen, weil ihre Eltern aus wirtschaftlichen Gründen vor 1-3 Jahren ihre Koffer gepackt haben und in die Schweiz gekommen sind und die dann eben mit 12-13 Jahren aus der Schule gerissen werden dort und hier ankommen und eben nicht viele Deutschkenntnisse haben und alle Voraussetzungen haben, was die Intelligenz und so weiter betrifft, aber eben ein Sprachproblem haben und dann bei uns im Programm die zusätzliche Unterstützung für die deutsche Sprache vor allem kriegen, damit sie sich hier gut in das Schulsystem einfügen können.
Mhm. Danke vielmals für den Besuch am Stammtisch. Wenn ihr irgendeine Stiftung habt, wo 200.000, 300.000 Franken vorig hat, dann meldet euch bei contact@revlab.ch. Wir werden es dann weiterleiten. Herzlichen Dank, Eva, dass du da gewesen bist. Allen noch eine gute Woche und bis nächsten Donnerstag wieder beim Stammtisch. Ciao miteinander.
Ciao, ciao.
Ciao, danke schön.